SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 23.
11. Diese Kluft zwischen der bloßen äußeren Nachahmung von Leben und dem wahren Leben selbst sollte uns noch lang umtreiben. Wir waren in unserer Arbeit den Brückenbauern gleich, welche eine Schlucht von beiden Seiten her überspannen und den letzten Zusammenschluss in der Mitte suchen. Der Marquis forschte vorwiegend auf dem Terrain der lebenden Kreaturen und natürlichen Schöpfung, während ich meinen Brückenkopf grub und errichtete im Gebiet des Mechanischen, der Automaten. Es fand sich, dass ich mein Handwerk während der langen Zeit in der Wildnis keineswegs verlernte, sondern dass es gleichsam wie ein Kern unter dichter Schneedecke geschlummert, sich verdichtet, erneuert hatte und nun am Licht unseres kerzenhellen Kellers mit Frühlingsgewalt wieder keimte, spross und zu vollster Pracht auswuchs. Doch blieb treuend das Bewusstsein, dass alles Reüssieren im Mechanischen ja stets nur die eine Hälfte des Vorhabens bleiben müsse. Und ich schließlich den Bogen würde spannen müssen bis zu einem Pfeiler, welcher auf mir noch unvertrautem Gebiete gründete. Der schönste künstliche Arm half ja nichts, wenn er dereinst nicht seinen Sitz und sein Wirken fand am Leib des Marquis. Und dies zu vollbringen verlangte Kenntnis und Übung, welche mir keine Uhrmacherei alleine je beizubringen vermochte. Zunächst hieß dies nichts mehr, denn mir das furchtbare Handwerk einzustudieren, die erste Kopie des Eisenarmes an Leichname zu knüpfen, oft unter der unerwartet feinfingerigen Mithilfe Maels. Dies war freilich grausige Arbeit, und doch lernte ich bald, sie ohne jenen Schauder mit nüchterner Genauigkeit zu vollführen. Das Widerste war mir, den Toten zunächst ihre reglosen, talgweißen Gliedmaßen abzusägen. War dies überwunden, vermochte ich meinen Geist uhrmacherisch aufs weitere Werk zu lenken, als seien Sehnen und Drahtzug, Knorpelkopf und eiserne Pfanne eines Gelenks, Blut und Feinöl nichts denn vage unterschiedliche Dinge der nämlichen Materie. Die ersten Male, da mir aus dem frischen Stumpf nichts entgegenzustarren schien, denn Wirrnis, da ich trotz aller anatomischen Studien zuvor nahezu willkürlich stocherte und zupfte nach mir sogleich wieder entglitschenden Sehnenenden, ich linkisch, zittrig die Verknüpfung versuchte von Fleisch und Silber, nur um sie augenblicklich wieder entzweigehen zu sehen, und all dies unter den Augen des Marquis, der sein Bestes tat, zur Seite zu stehen, als müsste er nicht sein Leben dereinst in diese, meine, ungeschickten Hände geben. Ja, da hob es mir durchaus noch den Magen, und es war wohl nur eben jene Zeugenschaft des Marquis, welche mich abhielt davon, alles hinzuwerfen, der Schlachtbank, dem Keller zu entfliehen und mich meiner vorigen Mahlzeit und meiner ganzen Verantwortung zu entledigen. Doch mit jedem neuen Versuch von, oh, grausig vielen, ward ich meiner Sache gewisser und dabei zusehends gleichgültiger gegen die eigentliche Ungeheuerlichkeit meines Schaffens. In der Tat hatte sogar der vom Marquis versprochene und arrangierte intimere Einblick in die Mechanismen der Jacquedrosschen Automaten seinen Anteil daran, mehr aber noch, dass wir über Monsieur Jacquedros in Korrespondenz kamen mit dessen Kompagnon Monsieur Lechaud, welcher uns bald freimütig Austausch bot über all seine Erfahrung im Bau der Prothesen. Doch auch wenn ich allmählich eine gewisse Meisterschaft erreichte, das Unbelebte ans Nicht-mehr-Lebende zu knüpfen, war damit, um das vorige Bild noch einmal aufzugreifen, ja nur ein Pfeiler erreicht, vor welchem noch zu großer Abgrund starrte, bevor an eine Operation am lebendigen Menschen zu denken war. Nun gehörten zu jenen Tieren, welche sich besonders häufig auf unserem Seziertische fanden, die Pferde. Ihrer war in Paris in ähnlich wohlfeiler Fülle beizukommen wie der räudigen Köter, herrenlosen Katzen und, verzeiht, der Ratten. Sie drängten sich zu Tausenden durch die Straßen, und jeden Tag verschieden edle Reitpferde am Alter, brach eine Schindmähre vor ihrem Karren zusammen und stand unter allem Gedresche ihres Tyrannen nicht wieder auf. Musste man Kutschgäule verloren geben, welche sich die Beine gebrochen im Zusammenstoß mit einem anderen Gefährt, im Umstürzen ihres Wagens in zu scharf genommener Kurve. So brauchte es nichts, denn einen etwas besseren Preis, als ihn der Abdecker gab, um sich jederzeit einen solchen Kadaver zu verschaffen. Wir schreiben, gestattet mir diese Abschweifung, die Geschichte unserer Städte stets als eine allein des menschlichen Lebens, Leidens, Strebens und Sterbens. Und doch zählte man alles zusammen, von Wanzen, Flöhen, Fliegen und anderem Geschmeiß über die Haustiere, die Lastkreaturen, Tanzbären, Drehorgelaffen, die freien Vögel, wie jene in Käfigen, bis hin zum mächtigen Nashorn auf Besuch am Jahrmarkt von Saint-Germain, übertrifft uns dann an Menge nicht, was wir an tierischer Gesellschaft unfreiwillig mitlockten und uns absichtsvoll anzüchteten, bei weitem. Und ließe sich nicht, hätte die Fauna ihren Herodotos wenigstens ebenso gut eine Historie schreiben, in welcher der Mensch nur eine Beirolle spielte und ich fürchte häufiger jene eines Schädlings und Feindes, denn die des wohltätigen Freunds. Zwar mochte es eine rechte Plackerei sein, so einen toten Gaul durch die Kohlenluke in unseren Keller zu hieven, weshalb wir mitunter den Leib auch noch im Freien zerteilten und aussonderten. Doch einmal auf der Sezierbank angelangt, bot er uns zugleich den Vorzug der anderen Säuger, dem Menschen von der inneren Gestalt wie in einem Zerrspiegel ähnlich zu sein und dabei gleichsam alles wie unter dem Vergrößerungsglas darzubieten. Man vermochte durchaus im Hinterlauf eines Halbblüters eine grobe Vorzeichnung eines menschlichen Beines zu lesen. Hier durfte man mit weniger filigranem Werkzeug und Blick doch einige der grundlegenden Prinzipien herauspräparieren, um dann später am wahren Gegenstande ungleich zielstrebiger die Verfeinerungen zur Vollendung zu bringen. So ward diese Kreatur auch leichterhand auserkoren, mir für die nächste Prüfung meiner Kunst zu dienen. Nach all unseren Studien an all den unglücklichen Kleppern und nach meiner Nachschöpfung des Unterarms des Marquis waren 4 eiserne Läufe recht flink verfertigt. Zumal ihre Hufe bar waren all der Differenzierung, welche Finger erforderten. Was da an mächtigen Gelenken zu schaffen war, war wohl eines Schmiedes fast würdiger denn eines Uhrmachers. Und keine Woche, nachdem ich dem Marquis die 4 leb- und leiblosen Extremitäten mit bangem Stolz zur Begutachtung unterbreitete und er befand, einmal mehr, vorzügliches Werk, Jakob, rumpelte ein Fuhrgespann in unsere Auffahrt, klopfte es an unsere Pforte und Mael führte einen 4-schrötigen Kerl in den Salon. Der Mann wrang seine Mütze in den Händen, als solle sie dafür büßen, dass er sich so linkisch fühlte in diesem vornehmen Gemach, ihm die Demut gar so schwer und ungelenkt nur vom Leib wollte. Eher vorstolpernd, denn eine Verbeugung andeutend, verkündete er: »Euer Wohlgeboren, das Gewünschte wäre da.« Der Marquis legte Buch und Pfeife beiseite, erhob sich und strebte sogleich an dem Mann vorbei hinaus mit einem: »Vortrefflich, Mael, Jakob, nicht so zögerlich. Hinaus, hinaus, es gibt Arbeit. Mael, nehmt die Börse mit. Der wackere Mann verdient seinen versprochenen Lohn.« Wir fanden die Ladefläche des Kutschwagens mit einer Leinwandplane bedeckt, welche sich über eine massige Fracht wölbte. 2 weitere klobige Kerle stunden daneben, habt 8. Und ihr errietet freilich bereits, was sie uns unter der Plane entdeckten. Ein hagerer Kutschklepper war dort festgezurrt, von schlecht gestriegeltem Braungrau, die Augen weit und stier, Schaum ums Maul. Und beide Vorderläufe sichtlich verrenkt, der eine offen gebrochen. Wie uns der Fuhrbesitzer berichtete, war's einer jener unglücklichen Gäule, welchem sein Durst an den glitschigen Gestaden der Seine zum Verhängnis geworden und dessen Kutscher ihm nun den lange aufopfernden Dienst mit Verwehrung des Gnadentods dankte, da er hörte vom seltsamen Gebot eines Adligen für solcher Art versehrte Kreatur. Lasst mich an diesem Punkt des Präludiums eine Fermate setzen und über das Agitato springen, welches ihm folgte. Denn freilich brachte es manch aufwühlende Szene und schmerzhaftes Fortissimo, bis die Stute unter Aufbietung all der versammelten Mannskräfte vom Wagen durch die Kohlenluke an ihren Bestimmungsort geschafft war. Die große Kammer unseres Kellers fand sich für ihre Ankunft seit Tagen vorbereitet. Was da von der Decke hing, mochte anmuten wie ein ausgesucht erbarmungsloses Werkzeug der heiligen Inquisition. Ein scheinbares Gewirr an Ketten, Riemen, Stricken, welche über Rollen, Züge und Haken liefen, als gelte es, die Sünder im Dutzend aufzuknüpfen und zu schinden. Auf der Erde aber lag ausgebreitet ein mächtiges Geschirr aus handbreiten Lederstreifen, welches geeignet schien, einen Anakita zu binden. Auf Letzteres wuchteten wir endlich die Stute, zurrten und schnallten ihr hastig vom Kopf bis Schweif die Gurte um, fädelten die von der Decke baumelnden Haken in die Eisenringe an den Gurten und hieften mittels der Seilzüge den Gaul in die Höhe, ehe er noch recht zu wiehern und wehren erwachte. Wir stunden alle im Schweiß, als zu guter Letzt die Stute etwa 3 Ellen über der Erde von den Ketten pendelte, wie eine Marionette an ihren Fäden. Noch fähig, ins scheppernde Schaukeln zu geraten, nicht mehr jedoch sich zu wenden. Ob die Meere nach einer Weile des fruchtlosen Aufbegehrens sich in ihr Los ergab, oder ob sie den Glauben gewann, es möge nun doch ihr Martyrium ein zwar fremdes, doch vergleichsweise peinloses Ende gefunden haben, jedenfalls kehrte binnen der Stunde in ihre Regung, ihr Schnauben, den Schlag ihrer knorrigen Adern eine Ruhe ein. So ließ sie sich schließlich auch fast klaglos von Mael Eisen um ihre hinteren Fesseln schmieden, welche wir mit kurzen Ketten an Ringe im Boden banden, dass ein Ausschlagen nicht mehr zu fürchten war. Bis dies alles geschehen, wähnte ich den Abend bereits so nahe gerückt, dass ich mir noch eine Nacht der Ruhe vor der Tat vergönnt meinte. »Wo wollt ihr hin?« fragte mich jedoch der Marquis, als ich Anstalten machte, mich auf meine Kammer zurückzuziehen. »Es harrt eurer noch Arbeit, Jakob.« »Noch diese Nacht?« erwiderte ich. »Eine bessere wird sich nicht finden«, versetzte er. »Je länger wir zuwarten, je geschwächter unser Patient. Wer weiß, ob er auch nur den Morgen erlebt. Und je länger verurteilen wir ihn zu unnötigen Leiden.« So also kehrten wir zur fortgeschrittenen Stunde zurück in den Keller, in dessen satten und beißenden Dunst, steckten alles an Lichtern an, was dort vorzufinden war. Mael und meiner selbst hatten unsere Hemden ab, die Lederschürzen umgelegt, das erste mächtige Messer zur Hand, noch ehe ich mit meinem Geiste ganz angekommen, und der erste Schnitt hoch am linken Vorderlauf war tief und beherzt gesetzt, bevor meine inneren Stimmen fertig resonierten, ob ich denn konnte und durfte. Lasst mich zum Folgenden lediglich sagen, die Macht der Eisenbande wie unsere Entschlossenheit wurden auf die äußerste Probe gestellt. Es lag das erste Pferdebein schon im Holzmehl und wir stunden schon dampfend rot wie die Teufel im Blut, bis die Stute in die Besinnungslosigkeit sank. Dann folgte das Werk des zum seltsamen Gegenalchemisten gewordenen Uhrmachers, welcher lebendes Fleisch zu wandeln hatte, gegen niederes Metall. Mir war dabei, als sei auch ich aus meinem Körper herausgetreten und sähe verschwommen und unbeteiligt zu, wie sich etwas meiner Finger bemächtigte, das im Licht einer Handlampe, welches der Marquis mittels eines Messingspiegels bündelte und lenkte, wissend und weise, voll Zuversicht und Geschick, die rechten und nötigen Griffe tat. Etwas, das schnitt und feilte, knüpfte, nähte, nietete und just die rechten Sehnen, Bänder, Fasern fand, sie an das künstliche Glied zu binden. Nach gewiss 4 Stunden dieser seltsam brennglasgenauen Geistabwesenheit baumelte dort, wo zuvor die 2 versehrten Glieder krumm und blutig zuckten, meine Schöpfung eiserner Vorderläufe. Und nachdem wir allen versiegten Lebenssaft von ihnen gewischt, der Marquis eine Flasche seiner mysteriösen Tinktur herbeigebracht, so groß wie ich davon noch keine gesehen, und wir großzügig die Ränder des Fleisches und Fells genetzt hatten, trotzten diese Eisenglieder dumpf, trocken und heil dem Klepper in all seiner Armseligkeit eine Anmutung von infernalischem Schlachtross ab. Die Mitternacht war da bereits vorbei, und wäre ein Schlafwandler in unser unterirdisches Gemäuer geraten, was für ein fantastischer Spuk hätten wir ihm scheinen müssen, blutstarrend, wie wir im schattenspringenden Flackern der allmählich heruntergebrannten Lichter dieses halbeiserne Fabelwesen umstunden. Doch waren wir gar erschöpfte Teufel. Während noch der Marquis fein säuberlich sein Wunderelixier applizierte und Mael den gröbsten Morast der mit Blut und sonstigen Ausflüssen getränkten Sägespäne zusammenschaufelte, die Keulen der amputierten Läufe aufklaubte, alles in die Unratgrube im Garten zu schaffen, da wankte ich schon die Stufen hinauf, schaffte es gerade noch in mein Gemach und sank dort augenblicklich in schwärzesten Schlaf. Bis ich am folgenden Tag die Rückkehr an die Stätte meines unheimlichen Wirkens wagte, waren dort bereits die sichtlichsten Spuren der blutigen Grausamkeit unseres Schaffens beseitigt. Und das Pferd baumelte willens und reglos in seinen Banden, doch mit geöffneten Augen und einem zwar flachen, doch regelmäßigen Schnaufen. Als ich herabkam, stunden Marquis und Mael bei dem Tier. Sie streichelten ihm die Flanken, sprachen ihm beschwichtigend zu, blickten in zuversichtlicher Besorgnis tief in seine schwarz-traurigen Augen, tasteten behutsam an dem entflammten Grenzterritorium von Fleisch und Eisen. »Nicht, dass ich an eurer Kunst zuvor unmäßige Zweifel hegte, Jakob«, empfing mich der Marquis, »doch eure Arbeit so gut zu erhoffen, wie ihr sie hier wahrhaft geleistet, wäre mir närrisch erschienen.« Mael gab nickende, gurgelnde Zustimmung und die Stute ein seufzendes Schnauben, als wollte selbst sie beipflichten. Aus einer peinvollen Todesgewissheit war sie auf unbegreifbare Weise gerissen an Gestade einer fremden, ihr unverständlichen Rettung. In Ton und Blick des Marquis aber war ein Glimmen, wie ich es nicht gekannt, seit er das erste Mal an meinem blessierten Lager die silberne Rose in Händen hielt. Der Unglauben von einem, welcher verschollen auf offenem Meer sich seit Wochen die Überzeugung vorredet, das Schicksal werde ihn nicht so kläglich umkommen lassen, und der erst, da nun ein rettendes Schiff am Horizont erschien, sich einzugestehen wagt, wie einfältig und gelogen er doch stets diese Hoffnung wusste. Er blickte auf mich, als erkenne er in mir zum ersten Mal nicht allein einen selbsternannten Propheten, sondern möglicherweise seinen wahren Erlöser. Nun aber hatten wir im Wortsinne unter uns einen neuen Hausbewohner. In jenen ersten Tagen begab sich stündlich, auch nächtens, wenigstens einer von uns hinab in den Keller, nach dem Wohl des Pferdes zu sehen. Und immerhin, es lebte. Recht bald ließen wir von der Furcht, es müsse am Blutverlust oder einem Wundfieber verenden. Dreimal am Tag netzten wir ihm ausgiebig die Narben mit der geheimnisvollen Tinktur. Und diese verrichtete daselbst ihr Wunderwerk, ebenso wie am Fleisch des Marquis. Bald galt unsere Sorge vielmehr der standhaften Weigerung des Tiers, Trank oder Futter zu sich zu nehmen. Welch Erleichterung, als es am dritten Abend die ersten schlappenden Schlucke tat aus dem Eimer, welchen wir ihm bei jedem Besuch treulich vor die Nüstern hielten. Welch Aufatmen, als es an den Handvoll feinsten Hafers, mit welchen wir nämlich verfuhren, nicht mehr abweisend schnüffelte, sondern eine zaghafte Zunge voll ins Maul nahm und dann billigend, bald begierig malmte. Von da an verlangte es uns keine übermäßige Geduld mehr, bis die starrenden Rippen des Gauls wieder unter Fleisch und straffem Fell verschwanden, bis wir Hafer und Heu nicht mehr hand-, sondern armvoll in den Keller trugen und bis wir jene Kette, welche das Haupt des Gauls erhoben gehalten, zu lockern vermochten, da er es wieder aus eigenen Kräften zu recken und senken vermochte. Mag sein, dass mich der Eifer blendete, unser Gewissen reiner zu waschen, doch war ich überzeugt, dem Pferd erging es in jenen Wochen besser denn zuvor in seinem Leben. Den ganzen Tag eingespannt zu sein, die ganze Nacht in einen Verschlag gepfercht, das kannte es ohnehin. Doch bei uns musste es keine Lasten zerren, sich die Hufe nicht wundlaufen. Wir verschonten es vor jeglichen Schlägen und anderer Misshandlung, und so reiche, weder gärige noch schimmlige Zehrung fand es ehedem gewiss nicht im Futtersack. Bald schliff uns die Gewohnheit stumpf gegen das Weltwunder, welches da unter unserem Salonboden von der Decke baumelte. Der Beweis meiner Kunst war erbracht, und seine Inkarnation uns bald weniger eine Fabelkreatur, staunenswert wie ein Zentaur, eine Sphinx, denn ein etwas lästiges Haustier. Der Gang in den Keller war uns bald nicht mehr, denn dem Bauer der Gang in den Stall. Als eines Morgens, gerade wie ich die Stute striegelte, was sie stets mit wohligem Zucken ihres Fells über sich ergehen ließ, der Wassereimer umstürzte, nahm ich es folglich für nichts, denn ein Ärgernis. Ich hob ihn auf, füllte ihn aus dem großen Bottich voll Brunnenwasser in einem Eck der Kammer und stellte den frischen Kübel dem Tier erneut unters Maul. Doch kaum hatte ich die Bürste zur Hand und zwei, drei Striche an seinem Hinterteil getan, schepperte, platschte es wieder. Und schon wollte ich lautstark das Pferd mit meinem Unmut überziehen, warum es denn heute seinen Trank mit solch bösem Schalk verschmähte. Da bemerkte ich zwei Dinge. Grisette, die nach Ankunft der Meere den Keller mied wie der Teufel das Weihwasserbecken, die jedoch, seit der Blutgeruch verweht, uns mitunter scharwenzelnd zur Fütterung begleitete und an dem fremden Tier zagend zu schnuppern pflegte. Sie schoss fauchend durch den Raum und die Kellertreppe hinauf, als habe man ihr einen glühenden Span auf den Pelz gebrannt. Und die Stute blickte mich unverwandt, fragend und unschuldig an, mit erhobenem, zu mir hintergewandtem Haupt. Mit ihrem Haupt, welches also nicht zu dem Eimer gebeugt war und ihn somit auch nicht umgestoßen haben konnte. Da erst begriff ich, ließ die Bürste fallen und sprang geradezu an die Vorderseite des Pferds, wo eben der umgekippte Kübel einen weiteren Tritt erhielt vom linken Huf. Ich stund fassungslos, ungläubig, starrte, bis sich das Wunder noch einmal wiederholte. Ein zuckendes Vorschnellen des Eisenglieds, eher denn ein willkürlicher Tritt. Doch ohne Zweifel eine Bewegung, welche nicht bloß vom Pendeln der Ketten, einem Schlenkern hervorzurühren vermochte, sondern welche ihren wenigstens halbbewussten Ausgang im Leib des Tieres nahm. Ihr könnt euch denken, wie flink ich da Grisettes Spur hinterhersetzte, wie lachend und mit saltem Bankeur gleich überschlagenden Worten ich Marquis und Mael herbeigerufen und in unser unterirdisches Reich gezerrt hatte. Wo die verblüffte Stute ein wenig gestört, ein wenig geschmeichelt schien, ob des Aufhebens, welche wir mit einem Mal um sie machten. Sie musste für Hohn es wohl halten, dass wir diese wenigen, kaum beherrschten Regungen ihres einen Laufs so begeistert und staunend umstanden. Wo man einst ihr sogleich den Buckel volldrosch, wenn ihr die Kräfte zum Trab versagen wollten. Wir aber stunden, schauten und staunten die folgenden Tage noch oft. Denn was als jenes halbwillkürliche Auszucken begann, ward sichtlich mehr und mehr eine ganz bewusste Bewegung. Ward bald gefolgt von einem blinden Ausschlagen, einem plötzlichen Treten nach zitterndem Harren, einem regelmäßigen Trott des rechten, eisernen Vorderlaufs. Nicht lang, da mussten wir gar die von mir geschaffenen Glieder in Bande legen. Derart eifrig probte die Stute ihre neu erlangte Macht über sie. Doch selbst als dies geschehen, empfing uns nun beim Abstieg in die häusliche Höhle meist eine Kakophonie der klirrenden Ketten. Tiefer als das Dulden und Fügen saß in Natur und bitterer Schule des Gauls ein anderes. »Sie will laufen«, beschied der Marquis, als wir, auch an dies Wunder bereits beklemmend gewöhnt, den jüngsten, auf der Stelle schaukelnden Fortschritt beäugten. Ich dachte dies eine treffende, doch folgenlose Bemerkung, bis ich am anderen Tage Mael armvoll Bohlen in den Keller hinabschleppen sah. Nach einigen Stunden des Hämmerns und Zimmerns ward daraus eine gewaltige Kreisscheibe, und diese schoben wir schließlich unter die Hufe, halb aus Horn, halb aus Eisen, des Tiers, montierten sie in ihrem Zentrum eine Handspanne über dem Erdreich auf eine Achse, so dass sie gleichsam einen Rennweg ohne Ende bildete. Kaum ließen wir die Stute an den Seilwinden eine kleine Spanne herab, spürte sie schon diesen vorgetäuschten Boden unter den Gliedern, tat sie, stolpernd und tastend, die ersten Schritte, fand sie stotternd den Gebrauch ihrer Läufe wieder, der eigenen wie unverhofft bald auch jener von meiner Hand. Gewiss, zunächst war sie sichtlich verwirrt von jenem neuen Gang, bei dem sie keine Elle von der Stelle kam, von den fremden, fühllosen, bewegbaren Gliedern an ihren schmerzenden Stümpfen. Ihre hinteren Läufe machten bald Anstalten zu fliehendem Trab, bald zu zitternder, stachsender Retraite, als wollte sie zurückweichen vor diesem Gestänge, welches man ihr da an die Schultern geheftet. Doch war es eine Frage von Stunden, statt Tagen nur, bis das Tier seine Scheu tauschte gegen eine nur mehr halb ablehnende Neugier. Eine Frage von Tagen statt Wochen, bis es gelernt, alle vier Läufe, gleich von welchem Schöpfer ihm gegeben, in einem wankenden, dann zuversichtlichen, laut klappernden Trott zu bewegen. Kein Monat verging, dass wir das Tier wieder an den Seilwinden lupfen mussten, um nicht zu allen Stunden das Haus von einem ungeheuren Radau erbeben zu lassen. Denn als es erst Trab, dann schweren Galopp erkundet, da war das Tier wie besessen von einer unstillbaren Besinnung aufs Erbe seiner Gattung, einer unbelehrbaren, wilden Hoffnung auf Flucht. Und es donnerte bis zur keuchenden, schaumtriefenden Erschöpfung in seinem wie närrische Janitscharen tönenden Geschirr auf die im endlosen Kreislauf herumratternden Bretter ein Krachen und Stampfen, als schiebe der Leibhaftige in der Hölle mit Kanonenkugeln Kegel. Eine Stunde, wenn wir gnädig waren, zwei dieses dröhnenden, auf dem Fleck tretenden Auslaufs gewährten wir der Stute zu Heu, Hafer und Wasser und zahlten es mit Schädelbrummen. Doch wagten wir es nicht, zu laut über jenen Lärm zu klagen, gedenk dessen, was das Pferd um unserer Erkenntnis meiner Übung willen ertrug und wo uns dies Pauken doch kündete von Hoffnung für den Marquis. Ich verstand aber auch nur zu gut, was dem Gaul und mir da getrommelt ward. Noch lagen in der Nebenkammer zwei metallene Hinterläufe im dumpfen, reglosen Schlummer. Noch hatte diese Kreatur uns etwas zu geben, was sonst einer zweiten zu rauben wäre. Ihr mögt uns einmal mehr herzlos heißen. Und glaubt mir einmal mehr, dass ich euch wenig Widerspruch entgegnete. Als ich also schließlich Messer und Säge setzte ans unversehrte Fell, ans heilige Bein. Doch waren wir alle stumm überein, dass dieses Pferd nicht mehr das Tageslicht erblicken durfte. Es machte der Marquis keine übertriebene Verschwörung aus unserem Treiben, doch solch Aufsehen, wie es dies Halbwesen zeitigen würde, mussten wir uns versagen. Wenn das Tier nun aber ohnehin des Todes in unserem Keller geweiht war, so sollte es sein Leiden doch ertragen zum Ertrag des größtmöglichen Nutzens. Der Erfolg schien zunächst der gleiche. Am folgenden Morgen hing in den Ketten, erschöpft und benommen, noch lebend, eine Gestalt, welche war wie das Umkehrbild eines Ritterrosses. Schutzlos der Leib, doch wie in schwerster, eisenstarrender Rüstung nun alle seine Läufe. Und wieder erwachte nach gewisser Weile das Tier aus seinem Dämmer. Wieder schien es zu Kräften zu gelangen. Wieder vernarbten seine Wunden. Wieder erlangte es, erst stolpernde Beherrschung über die neuen Glieder, dann eine nahe Anmutung natürlichen Gangs. Doch sollte diesmal der Donner der nunmehr vier schweren Eisenfüße auf den kreisenden Dielen schwer bleiben und von ungelenk krummem Takt. Von besagtem Morgen an meinte ich etwas erloschen in den Augen der Meere. War es nur der Glaube in uns, endlich hätte sie die ersten Menschen ihres Daseins gefunden, welche ihr nicht übel wollten. War es nur, dass ihre Lebensgeister keine vollständige Rückkehr mehr zu halten vermochten? Oder war sie womöglich gar nicht verlassen von etwas, sondern neu erfüllt von Erkenntnis, dass ihr keine Gnade, nie mehr die Freiheit beschieden war? Was immer sie verloren, gewonnen haben mochte, sie ward darob nie wieder heil. Grisette saß nun fast täglich bei ihr, maunzte sie kläglich an, und tatzte wie tröstend nach ihrer Nase, wenn sie das Haupt zum Wasserkübel senkte. Der Marquis hielt uns an am guten Futter, geflissentlichen Striegeln keinesfalls zu sparen. Und man fand ihn oft seiner selbst dieser Aufforderung nachkommend im Keller, dem Pferd die Flanken tätschelnd, ihm besänftigende oder waren's entschuldigende Worte in die Ohren flüsternd. Wir alle ahndeten wohl das Ende, welches die Sache nehmen wollte. Gleich wie viel der Tinktur der Marquis auf die Stute verwendete, ich scheue mich zu sagen, verschwendete, gleich wie viel besten Hafer, Eicheln, Kastanien wir ihr fütterten, gleich wie oft wir sie an den Seilzügen herabließen und zu laufen ermunterten, sie ward mit jedem Tag stumpfer und träger, schnupperte an ihrer Nahrung lediglich noch, verlor jeden Antrieb zur Regung. Und es entflammten erneut die schon weiß gewordenen Wülste der Narben, und es war förmlich zu riechen, dass etwas Schwarzes aufgärte in ihrem Blut. Mael fand sie schließlich leblos baumelnd, ohne dass einer von uns etwas von einem Todeskampf vernommen. Wir begruben sie in einem verwilderten Teil des Gartens, wie sie war, mit den eisernen Läufen und allem, nur vom Geschirr befreit. Auch wenn es ungleich weniger der Mühe gewesen wäre, sie in Stücke zerlegt, ins Freie zu zerren und zu verscharren. Ich habe den Marquis nie gefragt, was wir getan, hätte die Stute nicht aus eigenen Stücken vom Leben gelassen. Und ob es ihn je reute, dass wir es nach der unheiligen Wandlung der versehrten Vorderläufe zu heilem Eisen nicht beließen, bei jenem uneingeschränkten, verheißungsvollen Erfolg über die Vergänglichkeit. 12. So ging uns, ohne dass wir es einander ausgesprochen hätten, das Schicksal der Meere in mancher Weise noch nach. Nicht, dass ich je hätte in der Haut des Marquis stecken mögen, doch in jenen Tagen musste es sonders unkommod sein. Zwar etwas gewisser wohl, dass ich ihm einst Rettung schaffen möge vor seinem Siechtum, doch vergewisserter noch, welch Hasardspiel und allzeit nur Aufschub, nicht Erlösung, das bliebe. In diesen Wochen schien es mir, als krieche der verwesende, schwerende Duft wieder hervor unter dem Parfum und meiner Gewöhnung an den Geruch des Marquis. Noch lauernd und scheu wie ein Wolf, der am Waldesrand prüfend streunt, ob's schon dunkel genug sei, sich hervorzuwagen. Doch fürs Erste bewies die Gewohnheit einmal mehr ihre alles schleifende, stumpfende Macht. Der Stute, in unserem Keller ledig, kehrte uns die betrübliche Gelassenheit zurück, dass ja doch alles, alles eine Ewigkeit länger im Nichtsein verbringt, denn es ein Dasein auf Erden hat. Dass die im Busen des Marquis nistende Unrast wieder ihre Schwingen breitete, wies sich allein hieran. Der Marquis ward unersättlicher denn je nach dem Rausch der Zerstreuung, und ich ließ mich willig in sein Schlepptau nehmen. Nachdem die Mähre in ihr Grab im Garten gebettet war, fanden sich Madame Dominique und die anderen arg beansprucht von uns, dass mitunter das Haus kaum weniger dröhnend denn zuvor von einem eisernen Hufdonner nun von den Schlägen und dem Stöhnen erfüllt schien aus dem Gemach des Marquis. Und dass selbst Julie mir einmal, die duldsame, gleichmütige Julie, als sie sich wieder die Strümpfe richtete, verwundert und unter scherzendem Ton ein wenig eingeschnappt sagte, »Ihr seid gar so eifrig geworden, um nicht zu sagen nahezu grob«, sagt, »Was habt ihr denn abzustrafen an meinem gefügsamen Leib?« Umso leutseliger grüßte uns, zuvor schon stets treue Kunden, nun unser Weinlieferant, welcher gleichsam Sturzbäche unsere Schlünde hinabrinnen sah, dass er wohl bald die lange gehegten Träume von einem Ausbau seines Kontors wieder aufzunehmen wagte. Zu leiden hingegen hatte unser Kutscher, jüngst noch vor lauter Müßiggang beinahe dem Trübsinn verfallen, der nun dem Nichtstun arg hinterher trauerte, wo wir ihn fast jeden Tag, jeden Abend durch die Stadt zu scheuchen begannen und selten vor tiefster Mitternacht zur Heimfahrt in den Verschlag zurückpolterten. Dass wir verstanden, aus den prallen Zitzen von Paris jeden Tropfen des Vergnügens zu saugen, schilderte ich euch bereits. Doch um wie viel entgegenkommender gab sich die Stadt in jenen Wochen, da just die Karnevalszeit begann. Denn ich sprach noch nicht von unserer womöglich größten Leidenschaft unter den Zerstreuungen, jener höchsten, da alle anderen in sich aufnehmenden, aufhebenden aller Künste, der Oper. Oh, wir waren keine jener spitzfindigen Kenner, welche jedes feinste Zittern des Stimmbands vermaßen, jeden Gipfelton zu vergleichen wussten mit jenem der Madame P. 5 Saisons zuvor, welche bei jeder Koloratur nur darauf gierten, ob sie nicht jenem neuen in Venedig gefeierten Kastraten oder dieser einst verehrten, doch etwas in die Jahre gekommenen Ariadne ein Stimmstolpern abnötigen mochte. Wir gehörten zu keinem Lager, scherten uns nicht um den erbitterten Krieg zwischen dramatischem Ernst und Komödie, zwischen welscher und hiesiger Zunge. Wir waren Gourmands, auch in diesem Vergnügen. Nicht zuvorderst die Kunst der Kehlen berückte und entzückte uns, obgleich sie als eine Form der Zucht von Muskeln durch den Zwang des Geistes freilich auch unsere Neugier fand und in mir gewisse Erinnerungen wachrufen mochte, sondern die Künstlichkeit des Ganzen. Alles war hier vereint, die in Verse gebundene Sprache der Poesie, die wohlgesponnene Handlung des Dramas, Harmonie und Takt der Musik, die Täuschung der Malerei und gar mein ureigenstes Metier der Maschinen und deren Nachahmung der Natur. Wie mir der Marquis einmal schwärmte, ist nicht im Grunde eine Oper im Gesamten einer Maschine gleich? Ist sie nicht ein Ineinandergreifen unzähliger Räder, Hebel und Gelenke? Ist nicht ein Werk sie in eben auch eurem urmacherischen Sinne, einem Automaten gleich in ihrem Bestreben, durch die rechte äußere Maske in ihren gemessenen, gezirkelten, artifiziellen Bewegungen uns einen Anschein des Lebens vorzugaukeln? Dies war's, was uns letztlich so reizte und erquickte an dieser Gattung. Dass man sich wie ein Kind, welches sich vom Holzstecken schwer zum Ritter geschlagen glaubt, mit etwas Willen und Vorstellungskraft zu verlieren vermochte in diesem Anschein von Welt, und dass dieses andere Leben doch zugleich so viel überschau- und berechenbarer, so viel mehr aus- und nach Menschenmaßstab, Menschenwunsch gezimmert war, denn das Wahre. Hier war nie jenes unentwirrbare Gemisch der Empfindungen und des Strebens, welches ich so oft in meinem Busen fand. Hier hatten Liebe wie Hass, hatten Tod, Verzweiflung und Rache und ja, gar der Wahn ihre reine und feste Form, waren in Tonarten, Metren, Melodien und Gesten gefasst. Hier blieb kein Ratschluss des Schicksals unergründlich. Keine Handlung ohne Sinn und Wirkung, kein Zwist, keine Dissonanz ohne Auflösung. Selbst der wildeste Sturm auf See brauste im Maß und in der regelrechten Unterteilung des Takts um unsere Ohren. Und die Wellen, welche er auf der Bühne bedrohlich hob und senkte, waren kein tödliches Nass, sondern nichts, denn Holzgestänge, Kurbel, Leinwand und Farbe. Aber just deshalb liebte ich es so, meinen Verstand gleichsam hineinzustürzen und ertrinken zu lassen. Ich vergaß nie, dass die Bühnengötter auf ihren bretterflachen Wolken an Seilen nur schwebten, dass Kronen und Geschmeide dieser Könige lediglich aus Blech und buntem Glas geschmiedet, dass die Ferne der griechischen Sagenlandschaft bloß 3 Kulissengassen tief war und an einem bepinselten Leintuch endete, dass die Feuersbrunst, ein bisschen Lampenspiegelgewackel, der Donner Blechgeschepper, die Seeungeheuer an Stäben geführt waren. Doch eben dies vermochte mich mehr zu ergreifen und zu berauschen, denn wohl selbst die wahrhafte, leibliche Entrückung in fremde Welt durch mächtigen Zauber. Wie wir Menschen mit solch schmieriger Schminke, krudester Kostümierung, täuschendem Tand uns eine Gegenschöpfung errichteten, welche uns zu Bangen, Tränen und Lachen zu rühren vermochte, welche all unser Streben und Sehnen in sich aufnahm und zu Gekratze von Rosshaar auf Katzendärmen und Geblase in hölzerne Röhren aus all dem lächerlichen Niedrigen einen Traum schuf vom Höchsten. Das Theater der Macht, welches der wahre Hof, die wahre Kirche aufführten, mit ihrem Aufwand von kostbarstem Prunk und ihrer Behauptung von gottgegebenem Adel, war mir stets verdächtig. Wie die Kunst aber in all ihrer sich feilbietenden Unverschämtheit, mühsam erübten Meisterschaft, den armseligsten Mitteln eine Vision abtrotzte von der menschlichsten aller Welten, was mochte es Edleres geben? Während ich mich also derart in den gesungenen Geschichten verlor und mich darin halb staunendes, vom einfachsten geblendetes Kind, halb weltschaffender Gott fand, war dem Marquis die Oper ein doppeltes Schauspiel. Auch er liebte es, sich leibvergessen, gleichsam rein, zu Auge und Ohr geworden, zu versenken in jenem illuminierten Rechteck, welches sich in die Ferne von Ort und Zeit zu öffnen vorgab. Doch er vergnügte sich nicht minder an jenem nur etwas weniger hell beleuchteten Theater, welches sich im Halbrund davor abspielte. Meiner selbst, der ich erst spät in der Pariser Gesellschaft eingetroffen und stets an deren Rändern verblieben, war es ein Reich der fremden Sprache und Gebräuche. Ich begriff wohl, dass unser überfeinertes Zeitalter der Zeichen, des alles durchwuchernden Sinns wohl nirgends schwirrender, stolzer Parade hielt denn hier. Und mit dem Marquis als eifrigem Führer und Übersetzer lernte ich allemal ihre gröbsten Vokabeln und Gesten zu entziffern. Doch blieb mir alles nähere Verständnis zu mühsam, zu müßig. Dem Marquis freilich war ebenso wenig gelegen am Wohl und Wehe jener Adligen, dieses Hofgünstlings, selbigen Geschäftsmanns, und er wäre auch nicht auf die Idee verfallen, hier seiner selbst Brautschau zu halten unter den jungen Damen des Balletts, die mit ihrem halben Dutzend hastig einstudierter Hüpfschritte für die Augen der Herren feilgeboten wurden und sich als Lohn nichts erwarten durften, denn möglicherweise eine gut situierte Partie. Nein, der Marquis folgte den Dramen der Gesellschaft keineswegs als gebannter Zuschauer, geschweige denn als beteiligter Akteur. Ihm war dies alles wie jene Wasserschälchen in unserem Keller, in welchen die Tierchen schwammen, strampelten, kreisten, die wir mit dem Kitzel überlegener, etwas ungläubiger Neugier studierten. Die Darbietung auf der Bühne mochte mitunter an Überdeutlichkeit leiden. Die zur Schaustellung des Publikums vor sich selbst jedoch war von einem Fein- und Vielsinn, welcher noch der Farbe jedes Schnupftuchs die Macht einer wortlosen Erklärung von Fehde oder Allianz auf Leben und Tod zu verleihen wusste. Alles trug hier Bedeutung, mit luftigster Raffinesse und schicksalsbesiegelnder Gravität zugleich. Welchen Rang, welchen Sitzplatz man gewählt oder ausgeschlagen, zu welcher Minute man eintraf und in wessen Begleitung oder in wessen Begleitung diesmal gerade nicht, von welchem Stoff und Schnitt das Gewand war, welches Motiv ein Fächer trug und in welcher Hand er wem Winke gab, wann und wem Applaus man spendete oder vorenthielt. Ja, selbst wen im Logenkreis man eines scheinbar beiläufigen Blickes würdigte. Jedes einzelne davon mochte Treueschwur zur einen Fraktion, aufs Blut beleidigender Affront der anderen sein. Und wenn ich einmal mehr nicht zu lesen oder auch nur bemerken verstand, dass die Schuhschnallen jenes Ministers ein skandalisiertes Tuscheln auslösten oder der auf die andere Wange gewanderte Schönheitsfleck jener Baronin ein süffisantes Kichern, so war's dem Marquis höchstes Pläsier, mit die entsprechenden Affären und Intrigen auseinanderzusetzen, als gelte es, die abstrusen Sitten eines fremden Stammes zu erklären. So begierig wir schon zuvor auf die eine wie die andere Form des Schauspiels waren, in jener Saison schien es, als habe es sich der Marquis in den Kopf gesetzt und solle keine einzige neue, noch erneut gegebene Oper in Paris entgehen. Selbst ich ward nahe an die Grenze meiner Leidenschaft gebracht. Was mir im Jahr zuvor noch so überwältigend begegnete, fand sich arg der gefährlichen Säure der Gewöhnung, gar des Überdrusses ausgesetzt, welche drohten, ihm den Glanz fortzuätzen. Und so schweiften meine Gedanken mitunter in den zerklüftetsten Koloraturgipfeln einer verfluchten Göttertochter schon in unsere Kutsche zur Heimfahrt. Nicht so jedoch an jenem Abend, zu welchem ich euch mit in den Salle des Maschinen im Tuilerienpalast nehmen möchte. dass man zu Ehren eines hochgeborenen Gesandten noch einmal die von Monsieur Cardon neu zur Musik gesetzte Enfall gab, war freilich nicht Anlass unserer freudigen Erregtheit. Dass endlich die Chöre und Tänze der Afrikaner, Griechen, Dämonen über die Bühne gebracht wären, die Magier dem Pluto geopfert hätten und Herakles im Tempel der Liebe seiner 5 Akte lang besungenen Leidenschaft abgeschworen, seine Angebetete einem anderen abgetreten, Versöhnung in allen Sphären gestiftet wäre, erwarteten wir mit reichlicher Ungeduld. Nein, unser Eifer galt dem großen Maskenfest, welches sich daran anschließen sollte. So fand man bereits vor der Ouvertüre das gesamte Haus gefüllt mit einem Getümmel der fantastischsten Gestalten. Als Motto war ausgegeben, die Zeiten und Menschen von vormals. Und dies hatte die Erfindungsgabe der Gäste mit einem großen Maß an Freiheit beflügelt. Es machten sich in den Logen römische Senatoren neben Kreuzrittern breit. Ein Attila hatte sein Haupt zum Nickerchen auf die Brüstung gebettet, während neben ihm eine Judith einen Odysseus umgarnte. Männer von Artus' Tafelrunde scherzten mit Titania und ihrem Gefolge. Midas machte der Jungfer von Orléans den Hof. Und ein Spießgeselle des 30-jährigen Krieges hob schon jetzt mit seinen Kumpanen aus dem Heere Spartas einen Schlauch Wein. Dem Marquis und meiner selbst war die Wahl der Verkleidung nicht schwer gefallen. Ich wusste, dass des Marquis liebste Maske die des Epikur gewesen wäre, welchen er vor allen Philosophen verehrte und welchem er gleichsam als seinem Hausgott huldigte. Doch es wäre ihm freilich die griechische Robe recht unschicklich gestanden, ob des Zustands seines Armes. So also blieb ihm der naheliegende, doch bittere Witz, und er ging als Götz von Berlichingen. Seine eiserne Faust in Wirklichkeit nicht die von allen vermutete Kostümierung, sondern Entblößung. Während ich selbst redend, hätte der kein sein müssen, und lange liebäugelte ich tatsächlich damit, mir sein Mal auf die Stirn zu schminken, doch gebrach's meiner selbst letztlich am Mut, die Wahrheit als vermeintliche Maske zur Schau zu tragen. So also blieb mir der Jakob, von dem ich mir wie einst schon den Namen, nun auch das Gewand anmaßte. Mir schienen selbst Orchester und Sänger bei jener Aufführung weniger erpicht, ihrer Virtuosität den stolzesten, breitesten Ausdruck zu geben, sondern darauf, den Tempi die Zügel schießen zu lassen, um dem folgenden Vergnügen nicht übermäßig im Wege zu stehen. Entsprechend war auch der Applaus zu jeder gelungenen Arie und erst recht nach glücklichem Ende des Ganzen so stürmisch wie abrupt, als wollte man alle Anerkennung in die knappest höfliche Spanne pressen. Noch während man die Bühne räumte von den Edlen und Himmlischen der Antike, um dem Orchester des Balls Platz zu schaffen, setzte auf den Rängen ein fantastischer Exodus ein. Falsche Mönche, Königinnen von Kreta, Gog und Magog auf ihren Stelzschuhen, bauschbäuchige Türkenfürsten und geheimnisvoll lächelnde Mandarine drängten zu den Stiegen, um nur ja das Parkett zu erreichen, bevor dort die Eröffnung des Tanzes erklang. Wenn ihr glaubt, unsereins habe dabei dem ersten Ansturm den Vortritt gelassen, so kennt ihr noch stets den Marquis schlecht. Denn so wenig man ihm dies anzusehen vermochte, mit seinen gegen alle Anstrengungen des Justicier nach vorne drängenden, hängenden Schultern, seiner Anmutung eines Menschen, der mehr in seinem Geiste lebt, denn in seinem Leib, und der anderen nur ungern den Raum streitig macht, war doch der Marquis ein überraschend begeisterter und nicht minder gewandter Tänzer. Alles Zurückweichende und Gehemmte fiel von ihm ab, wenn ihm die Musik mit ihrem starken Schlag, ihren von der Form vorgezählten Takten, wenn ihm der Tanz mit seinen Schrittregeln die Freiheit der festen Bande gewährten. Menuett, Gigue, Anglaise enthoben ihn der Verantwortung für seine Bewegung und schlossen in ihm die Kellertüren auf für Sinnlichkeit und Selbstvergessen. Selten eine Gesellschaft, welche sich nicht zunächst verblüfft fand, wenn der eigenbrötlerische Marquis sich mit zur Tanzformation aufstellte. Und selten, dass nach seinem Auftritt nicht 1, 2 Damen seine Nähe suchten, die ihn zuvor nie eines zweiten Blickes gewürdigt hätten. Doch wenn sie den Marquis dann höflich uninteressiert an Avancen fanden, so lag dies nicht allein an seinem heimlichen, hemmenden Siechtum, nein, dann war der tiefere Grund, dass der Marquis nicht, wie die meisten, um des Spiels der Verführung willen tanzte, nicht um der Choreografie von Versprechen und Versagung willen, welche doch den Kern all unserer Hoftänze ausmacht. Oh, ihn vermochte auch dieses Spiel zu amüsieren. Aber er bemaß den Erfolg seiner Schritte, Drehungen, Sprünge nie an der Bewunderung, welche sie seinem Gegenüber abtrotzten. Es tanzte zuerst und zuletzt der Marquis für sich selbst. Und war es zufrieden stets dann, wenn ihn das Herzhämmern der Musik mit ganzem Leibe erfasste, ihm die Gedanken austrieb und ihn im glücklichen Schweiß zurückließ. Entsprechend bar der Zurückhaltung drängelten also auch wir uns in den Strom der Kostümierten zum Parkett hinab, nur um dort nach einem bedenklichen Geschiebe auf den Treppen endlich angelangt, bereits ein dichtes Getümmel zu finden, in welchem man kaum vor noch seitwärts kam und an Tanz nicht wahrlich zu denken war. Welch wundersames Schauspiel dafür, die farbvollsten Gestalten der Menschheitsgeschichte auf Tuchfühlung zu haben. Einen König Heinrich den VIII. Beinahe zu Boden zu rempeln und von ihm lachend um Pardon gebeten zu werden, dass er einem im Wege war. Eine Kleopatra fast so nahe zu rücken wie die Natter oder gar unvermittelt Blattwerk ins Kreuz gestoßen zu bekommen und sich erzürnt umzuwenden, nur um sich einer ganzen Riege lebendig gewordener Heckenfiguren gegenüberzusehen. Denn eine Delegation fremder Dignitäre, Portugiesen, wie mir der Marquis später ihr Geschnatter identifizierte, hatte es für eine originelle Idee gehalten, sich in übermannsgroße Holzgestelle auf Rollen zu stecken, diese mit Laubranken zu umflechten und mit Häuptern zu krönen, geziert durch einfältig hingestrichelte Antlitze. Dass diese gleitenden Pflanzengestalten aus keiner irgend geläufigen Vorzeit, sondern allein einer gar grillenhaften Fantasie entsprangen, wer hätte diesen hohen Herrschaften darob den Einlass wehren wollen? Man tat dies ihnen so wenig wie der Ministergattin im Gewand der Kolumbine, dem gräflichen Mondmann, und vermerkte den Malus gewissenhaft, ihn zu erinnern, wenn es an die nächste Einladung, die nächste Beförderung ging. Dieses Gedränge ließ meiner selbst insgeheim ein wenig aufatmen. Ich hegte längst nicht so eine Begeisterung für den Tanz wie der Marquis. Gewiss, als Lehrbub in Wien hatte ich mich vom guten Ferdinand nicht ungern zum Schank schleifen lassen, wo aufgespielt ward. Doch was wir da an Wirtshauslandlern auf die Dielen stampften, das war für die vornehme Pariser Gesellschaft nicht zu verwenden. Und obgleich mir der Marquis einen Lehrer bestellt hatte, mich mit den modischsten Tänzen vertraut genug zu machen, mich in jene Gesellschaft ohne völlige Blamage einzuführen, einen quirligen Signore P., welcher seinen Widerwillen nicht verhehlte gegen all das, was da aus England in die Ballsäle drängte, so hatte ich freilich dieser Instruktion nie hinreichend Zeit gewidmet, mich in der verfeinerten Kunst der Schritte recht heimisch zu fühlen. Mir war solcher Tanz mehr Pflicht, denn Pläsier, und mich hätte es nicht gereut, wenn wir jenen Abend in Gänze so zugebracht, wie wir ihn nun vorerst angehen ließen. Uns halb vom Mahlstrom der maskierten Menschen, halb von des Marquis untrüglichem Gespür für die Nähe feiner Labung treiben zu lassen, an die Ränder des Runds, wo man die Tische platziert hatte, an welchen der Wein ausgeschenkt ward. Dort selbst eine einigermaßen gedeckte Stellung zu beziehen, von der Bühne her die Lobeshymnen über die Ehrenpersonen des Festes als fernes Murmeln vorüberziehen zu lassen und dann das Defilé der Larven zu bestaunen, zu verspotten. Es war der Marquis nicht gehässig, doch sein Blick für die Fehler und Lächerlichkeiten der anderen Menschen so unbestechlich wie für die eigenen. Und jede Beteuerung, wie liebevoll und scherzhaft er das Ausrichten meine, doch keine Wehr gegen treffende Schärfe. So also stunden und spotteten wir und sprachen mit üppigen Schlucken dem Weine zu, wann immer wir verlegen nichts zu sagen fanden. Und mir hätte es allemal genügt, noch die ein oder andere Stunde den ein oder anderen Becher so zu verharren, um dann, die Erlösung einmal mehr nicht gefunden, den trunkenen Rückzug anzutreten. Doch müsste ich ein einfältiger Narr sein zu glauben, wäre ich der einen Ekossaise entkommen, so hätte dies auch für mein ganzes Schicksal gegolten. Zu glauben, wenn ich in der Académie Royale de Musique keinen Fuß mehr aufs Tanzparkett hätte gesetzt, dann hätte die Vorsehung mich verschont und keine Anstalten mehr unternommen, mich an anderem Ort, zur anderen Zeit einzuholen. So närrisch und überheblich zugleich will ich nicht sein. Was mich ereilte, das hätte seine Wege gefunden, des bin ich gewiss. Oder ist diese Gewissheit die wahre Anmaßung? Muss ich an Fügung und Götterplan glauben, an meine Hauptrolle in einer vom Höheren geschriebenen Tragödie? Um nicht auf eine Leere zu starren, öde jedes Sinns, jeder Größe, jeder Bedeutung, in welcher wahrlich nichts herrschte, denn blinder Zufall, und all mein Wohl und Wehe sich mit einigen Takten Tanzes entscheiden mochte. Wie dem auch sei, es schafften die Zeremonienmeister mit geduldigem, strengem Drängen den Platz zum Tanz. Welch Schande von Ball hätte man sich sonst schimpfen lassen. Während das Orchester bereits die Saiten stimmte, Fanfare und Ouvertüre absolvierte. Und sobald man den ersten Contredanse ausrief, war der Marquis nicht zu halten. »Auf zum Tanz, Jacob«, nahm er mir den Wein aus der Hand, seinen eigenen noch in einem Zug leerend. Kurz erwog ich sogar, allein zurückzubleiben. Doch zumindest wollte ich mir die Freude nicht nehmen lassen, den Marquis bei der musikalischen Bewegung zu beobachten, in seiner erstaunlichen Eleganz und Beglücktheit. Als wir aber an den sich formierenden Reihen anlangten, ließ mein Dienstherr dies nicht gelten. »Nichts da, mein Lieber, heute will ich sehen, dass ihr euch vergnügt. Und wenn ich's euch mit Gewalt aufzwingen muss«, lachte er und zerrte mich am Ärmel neben sich in die Aufstellung. Ich gestehe, dass mein Sträuben mehr zur Schau gestellt, denn tief empfunden war. Der Wein hatte begonnen, einen gülden schimmernden Schleier vor das grelle Getümmel um mich zu schieben, die Stimmen der Menschen und Instrumente undeutlicher, doch tiefer in mein Gemüt vordringen zu lassen und eine unvernünftige Sehnsucht zu wecken nach der glücklichen Auflösung in Musik und Bewegung. So also fand ich mich, ein wenig schwankend, in der Reihe der Herren, zu meiner Linken den Marquis, zu meiner Rechten einen beleibten Scaramouche und mir gegenüber eine Königin von Sheba, welcher weder die Augenmaske noch aller Puder auf dem Dekolleté zu verbergen vermochte, dass ihr die Rolle einer Sarah trefflicher angestanden hätte. Mittlerweile sagte der Tanzmeister den ersten Contredanse mit lautem Stampfen seines Stabes an. Wir verneigten uns vor unserem Gegenüber, ich mit kühlerer Höflichkeit, denn das mir dargebotene lüsterne Lächeln, der betont tiefe Einblick zwischen die Brüste, zu entlocken hofften, und begannen das Spiel der Schritte. Oh, wie schnell verfluchte ich meine Träumerei von einem selbstvergessenen Schwelgen in Takt und Harmonie. Der Marquis neben mir, ja, dem war es gegeben, jede Figur wirken zu lassen, als hätten sie sich eben aus der selbstverständlichsten Inspiration des Augenblicks ergeben, als entsprängen Schritt, Wechselschritt und Drehung dem bloßen Pläsier seines Leibes. Meine Bewegungen aber glichen dem mit Mühe herunterbuchstabierten ABC eines etwas begriffsstutzigen Schülers, mitunter kurz innehaltend, dann wieder gar zu eifrig vorwärts preschend. Nichts wahrlich in Fleisch und Blut übergegangen, sondern alles wie innerlich undeutlich von einer verschmierten Tafel abgelesen. Und der Wein, welcher mich so mutig und zuversichtlich gemacht, tat nun das Übrige dazu, mich ungelenk und unschicklich durch die vorgeschriebene Folge stolpern zu lassen. Gleichwohl die Bewegungen des Marquis so viel ausladender und voller Elan waren, stund ich mit meinem gehemmten Stapfen lang vor ihm im Schweiß. Und zwar aus der schieren Mühe, wenigstens der Form zu gehorchen. Der Marquis wusste jeder neuen Dame, welche ihm der vorgeschriebene Reigen der Wechsel an die Hand gab, ins Antlitz zu blicken und eine vollendet höfliche Begrüßung, ein ihres Standes und Kostüms angemessenes Kompliment zu entbieten. Ich hingegen war es froh, wenn es mir gelang, die drehenden Schritte so zu setzen, dass ich immerhin eine Dame mir gegenüber fand, statt eines verdutzten Herrn. Und ich fürchte, es musste sich noch die reizendste, vornehmste Comtesse mit einem hastigen Aufschauen und Murmeln begnügen, da ich's kaum wagte, das Starren auf meine Füße zu unterbrechen, mein innerliches Zählen und Deklamieren der choreografischen Litanei. Rechter Fuß, linker Fuß, Schritt zurück, ging's unablässig in meinem Kopf. Und so beschäftigt war ich, wie ein Haftelmacher, über die getreue Ausführung dieser Vorschrift durch meine Glieder zu wachen, dass ich kaum wahrnahm, ob man mir eine behandschuhte oder blanke Hand reichte, eine knochig dürre oder wohlgenährt weiche, eine vom durchscheinenden Glacé der Jugend oder dem runzligen Pergament des Alters überzogene. Wenn sich die fremden Finger mit einem widerstrebenden Zögern in die meinen legten, welches keine Zweifel ließ, dass nur der Zwang des Tanzes die Beleidigung einer Berührung durch solch einen niederen Kerl wie meiner selbst dulden ließ, dann nahm ich's mit demselben Gleichmut wie ein spielerisch trautes Streicheln. Jede Dame war mir zuvorderst eine unwissend Alliierte im Kampf um meine Contenance und gegen die Gefahr des Stolperns aus den Grenzen der Tanzform. Und jede Partnerin, welche ich wieder entließ, ohne uns beide blamiert zu haben, galt mir allemal als Erfolg. Ich rettete mich derart immerhin ans Ufer der Schlusskadenz der ersten beiden Tänze und sah weder Anlass noch Vermögen, den folgenden leichtsinniger, leichtfüßiger anzugehen. Verbrachte auch dessen erste Hälfte überwiegend in der Betrachtung meiner Schuhspitzen auf dem Parkett. Was also war's, das mich dann aufmerken ließ, als einmal mehr eine von vielen weiblichen Händen sich mit leichtsinnigem Vertrauen in die meine legte? War's lediglich, dass jenen Abend gewiss noch keine anderen Finger sich mit solch vollendetem, von allem Hochmut freien Stolz, mit solch einem natürlichen, zartfühlenden Adel an die meinen schmiegten wie jene in einem schwarzen Samthandschuh geborgenen? War's, dass mitunter man in den Augenwinkeln besser sieht, denn es einem auf der Bühne des Bewusstseins offenbar wird, und ich also schon schaute, bevor ich erkannte? War's, dass bereits diese Berührung mir bekannt schien aus einem früheren Leben? Oder spürt man wahrhaft, wenn einen das Schicksal fasst? Was immer mich trieb, ich also hob dies eine Mal meinen Blick von meinen um Aufsicht flehenden Füßen, schaute auf und starrte geradewegs in die Augen Amaliens. Nicht etwa, wohlgemerkt, in ihr Antlitz, noch auf ein fremdes Angesicht, aus welchem Zwillinge ihrer Augen funkelten. Nein, allein in Amaliens Augen, umgeben von schwarzem Nichts, vor mir schwebend, als hätten Dämonen ein finsteres Loch gerissen in die Welt dort, wo das Haupt meiner neuen Tanzpartnerin hätte prangen müssen, und als hätten sie meiner toten, durch meine Gier gemordeten Liebe gestattet, durch jenen Riss aus dem Jenseits auf mich zu blicken. Dass es ihre Augen waren, ihre blitzwachen, zärtlichen, kampfesmutigen, spöttischen, traurigen Augen, daran hatte ich von der ersten Sekunde nicht den Hauch eines Zweifels. Diese Augen hatten mich einst erkannt und mir so tief und lieb auf den Seelengrund geblickt, dass ich sie immer und immer kennen würde. Und nun also schwebten sie mir gegenüber und weiteten sich fragend in Verblüffung, dann in Erschrecken, als sie schauten, welch medusengleiche Wirkung ihr Blick auf mich tat. Wie ich erstarrte, als hätte mich ein versteinernder Blitz gerührt, wie ein Ruf des Unverständnisses auf meine Lippen kommen wollte, und wie selbiger sich doch wandelte in ein wortloses, kurzes Aufschreien, da meine Beine, nicht wissend, ob sie weiter dem aufhaltlosen Fortschreiten von Musik und Tanz gehorchen sollten oder dem überrumpelten Stillstand meines Geistes, sich verwirrten, übereinander stolperten, und ich zu Boden stürzte. Ich ließ die Finger im schwarzen Handschuh fahren, heftete jedoch meine Augen weiter verzweifelt an das wiedergängerische Paar gegenüber. Vergebens. Mein polternder Fall ließ die Gesellschaft nur den unmerklichsten Liedschlag innehalten, dann war schon Erkenntnis gewonnen, dass es keine Person von Rang betraf und also die allgemeine Bewegung ohne Versäumnis auch nur eines Tanzschrittes fortgesetzt. Ich meinte, in den geliebten Augen über mir den besorgten Wunsch auflodern zu sehen, sich meiner Unversehrtheit und des Grundes für meinen Sturz zu vergewissern. Doch der Adel, welchen ich in der ersten Berührung ihrer Hand verspürte, saß wohl zu tief, Noch bevor die Besorgnis wahrlich ihr Recht zu fordern vermochte, war die Gestalt schon wieder ergriffen vom Uhrwerk des Tanzes, hatte sie sich wieder gefügt in den Takt und sich weitertragen lassen von den schreitenden, drehenden Reihen. Zeit, darüber zu hadern, blieb mir vorerst keine. Ich hatte genug zu tun, mich wie ein Krebs, noch halb da niederliegend, hastig und rückwärts krabbelnd vom Tanzfleck zu retten, bevor ich unter die Absätze geriet. Worin ich mit Mühe reüssierte und nicht ohne den, womöglich nicht gänzlich unbeabsichtigten Tritt eines hochherrschaftlichen Schnallenschuhs abzubekommen. Doch eines gelang mir dabei, noch ehe mir die Erscheinung ganz im Dickicht der Gesellschaft verschwand. Zu erkennen und zu begreifen, dass es sich wahrhaft um keinen Spuk, sondern eine Gestalt, eine leibliche, menschliche, weibliche Gestalt handelte. Und um das Kostüm einer in Schwarz gewandeten Venezianerin der vorigen Generation. Es mochte mein Missgeschick die übrige Gesellschaft ungerührt lassen. Doch der Marquis hatte es, sobald's geschehen, zum Anlass genommen, sich so höflich wie flink ebenfalls aus dem Reigen der Tänzer zu verabschieden und zu mir zu eilen, kaum dass ich noch Gelegenheit hatte, mich wieder aufzurappeln und den Staub aus dem biblischen Rock zu klopfen. Da mir erkennbar kein ärgeres Leid geschehen, befleißigte der Marquis sich eines scherzenden Tons, doch bar jener feixenden Häme, die ringsum trotz vorgehaltener Hände und Fächer vernehmbar ward. »Jakob«, langte er bei mir an und begann mir den Rücken abzuklopfen. »Hab ich eure Gelehrigkeit überschätzt oder sollte ich mein gutes Geld von Signore P. zurückfordern?« Als er jedoch bemerkte, dass ich zwar leiblich unversehrt, doch anderweitig in keinerlei Verfassung für Späße war, führte er mich mit genügend drohenden Blicken für die Umstehenden, dass auch ihr Gelächter erstarb, an den Rand des Saales und ließ mich auf einen Polstersessel sinken. »Ist euch etwas geschehen?« fragte er nun doch hörbar in Sorge. Ich schüttelte mein Haupt, sprach dazu aber, »Ich vermag's nicht zu sagen«, versuchte mich dann an einer Erklärung nämlichen Widerspruchs. »Da waren diese Augen, da war dieses Weib.« Es war dies gewiss nicht angetan, Anlass und Hergang meines außerordentlichen Stolperns erschöpfend zu schildern. Doch einmal mehr bewies der Marquis jenen schnellen und tiefen Begriff, welcher mich zugleich aufatmen ließ und schaudern, wie viel er wohl sonst ahnten und fraglos wissen möge von mir. »Die Venezianerin in Schwarz«, schloss er, meine Bestätigung kaum abwartend, bevor er sich im Rund nach ihr umsah. »Dort, ist sie es?« zerrte er mich von meinem Fauteuil und wies sie mir im Getümmel. Offenbar war sie nach Ende jener Ecossaise auch aus der Riege der Tänzer geschert und befand sich bereits fast am gegenüberliegenden Ende des Parketts. In der Tat, auch über diese Entfernung war es mir, als blickte mir meine Vergangenheit geradewegs aus ihrem Grab in mein Herzen. Und es blieb kein Lidschlag des Zweifels, dass dies jene obskure Dame sein musste, welche mich so buchstäblich aus dem Gleichgewicht brachte. Gleichwohl erlaubte mir der räumliche wie zeitliche Abstand nunmehr etwas Irdischeres zu erblicken, denn die vermeintlich jenseitige Erscheinung des ersten Gemütsschlags. Das Kostüm der Venezianerin, hochgeschlossen, von finsterer Strenge, doch ausladend in seinem glänzenden Gewebe und mit Spitzen von geradezu aufreizender Kostbarkeit besetzt, war edel, doch eben nichts denn ein Kostüm. Und das übernatürliche Nichts, aus welchem mich die unheimlich vertrauten Augen anblickten, war lediglich eine Moretta, kein Riss in der Welt, sondern ein ovales Stück Papiermaché, bespannt mit Tuch, eine bloße, blanke Maske, gehalten von einem Knopf im Munde, welche bis auf die Augenlöcher das gesamte Antlitz hinter schwarzem Samt verdeckte. Ich vermag nicht zu sagen, ob ich dies als erleichternde Enttäuschung empfand oder als zweiten Schlag nach jenem und unmittelbar gegen jenen noch so frischen der vermeintlichen Auferstehung meines gemordeten ersten Lebens und Liebens. Doch zeichnete sich allemal nicht hinreichend Zwiespalt auf meiner Miene ab, dem Marquis Einhalt zu heißen. Der eilte, kaum dass er mir ein »Wartet hier« zugeworfen, in die Menge. Es war das Gedränge zu dicht seinen, wie der Venezianerin Fortschritt ohne Unterlass zu verfolgen. Doch teilte sich mir das Meer der bunt kostümierten Leiber wie einem lediglich mäßig gottgefälligen Moses gerade genug, immer wieder einen Blick zu erhaschen. Ich sah, einer dichten Folge von Illustrationen gleich, den Marquis seinen Weg durch das Gedränge bahnen, mal durch die Lücken schlängelnd, mal sich nachdrücklich Passage verschaffend zwischen wamperten Pharaos, Königinnen Ägyptens, Wallensteins Landsknechten, sah ihn näher und näher der Dame in Schwarz aus der Menge hervorblitzen. Doch just, da ich ihn nicht mehr denn einige Dutzend Schritte von ihr wähnte, ward ich ebenso gewahr, dass Bewegung kam in das Grüppchen, dessen Mitte die Dame ohne Antlitz bildete. Und zur nämlichen Zeit schickte sich eine Reihe gewaltiger Türkenköpfe an, zum Feldzuge quer durch den Saal. Es waren groteske Masken aus Papiermaché, überzeichnete, mannshohe Ballonkonterfeis von Musulmanen mit Schnauzbart und Turban, in welche die Verkleideten mit ganzem Leibe geschlüpft, bis unten gerade noch ihre Beine hervorragten. Dieses gut halbe Dutzend an Wiener Erzfeinden querte den Pfad des Marquis eben dann, als man im Häuflein um die Venezianerin unverkennbar Abschied nahm von diesem noch jungen Ball, um zu irgend intimeren Vergnügungen zu ziehen. Ich war längst, aller Anstand verdammt, auf den Sessel gestiegen, mir besseren Überblick zu verschaffen, und fühlte mich kurz davor, hinabzuspringen, mich ins Treiben zu stürzen, zu wühlen, Amaliens Augen am Entschwinden zu hindern. Doch in aller Verzweiflung blieb mir begreifen genug, dass mir dies nichts einbrächte, denn den Verlust meiner Sicht auf jenen grotesk langsamen Wettlauf. Also verharrte ich, nicht achtend der Empörung, welche ich seltsamer Mann auf dem Polstermöbel erntete, und musste die erfolglosen Mühen des Marquis mit ansehen, sich links, rechts, vorbei, am oder mittendurch den betrunkenen, schwankenden Reigen der unwirklich geschwollenen Köpfe zu zwängen, musste mit ansehen, wie unterdessen die Dame in Schwarz auch die letzten Handküsse galanten Verbeugungen empfing, wie sie, während der Marquis machtlos auf einer Stelle hin und her trat, sich schließlich mit einem letzten Wink ihres Fächers zum Ausgang wandte, und wie, als endlich die Musulmanenhäupter vorübergezogen, der Marquis an jenem Fleck anlangte, wo sie zuvor so lange stund, ihn leer vorzufinden. Ich ließ mich hinab auf den Sessel sinken, vergrub mein Gesicht in den Händen und war gewiss, dass die unheimliche Wiederkehr meiner Liebe so plötzlich aus meinem zweiten Leben getreten sei, wie eben noch hinein. Oh, wie sehr hätte ich beten sollen für solches Glück!